Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DWI Podcasts. Ich bin heute zu Gast bei der Bäckerei Sina. Mir gegenüber sitzt Horst Sina, Bäcker und Konditoreimeister in der dritten Generation.
Hallo.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass ihr bei uns vorbeischaut.
Ja, das ist in dem Fall ein kurzer Weg vom DWI zur Bäckerei Sina hier in Bodenheim. Wir wollen heute uns ein bisschen austauschen zum Thema Wein und Brot. Ein spannendes Thema. Wir haben uns schon mal so ein bisschen vorprobiert und eingetrunken. Vielleicht ein bisschen was zu eurem Hintergrund, bevor wir in das Thema einsteigen. Bäcker Meister in der dritten Generation, das heißt, 100 Jahre gibt es eure Bäckerei schon.
Ja, mein Großvater hat 1920 die Bäckerei gegründet hier in Bodenheim, hier am selben Standort. Und hat mein Vater übernommen. Ich habe 2003 die Bäckerei übernommen. Wir sind immer bestrebt, irgendwo das Beste rauszuholen und haben eigentlich eine tiefe Verwurzelung hier in Bodenheim auch. Sind sehr stolz auf das Bäckerhandwerk und machen das auch gerne.
Du hast erzählt, die Eltern bzw. Großeltern, das war so ein ganz klassischer Mischbetrieb, wie man das früher hatte, Tiere, ein bisschen Landwirtschaft, ein
Ja,
bisschen Wingert.
genau.
Also.
Also meine Eltern haben noch, also als Kind bin ich auch noch mit in die Wingert gegangen, habe noch helfen müssen, mein Bruder und ich. Haben wir noch vom Rebenschneiden über Aussehe, dann auch in der Weinlese sind wir auch mitgegangen, haben uns unser erstes Taschengeld verdient, dann auch bei anderen Winzer. Sind wir nach der Schule mittags rausgefahren ins Feld, haben geholfen. Ja, und mein Großvater, die hatten, wie es früher so üblich war, vor dem Krieg, während dem Krieg, die hatten dann irgendwo zwei Schweine im Stall, zwei, drei Wingert, ein Acker mit Kartoffeln, ein paar Zwiebeln, ein paar Tomate, irgendwie so ein bisschen Selbstversorger halt. Früher war das so gang und gäbe, da gab es hier in Bodenheim. Wenn ich mich recht erinnere, hat mein Vater gesagt, ich glaube bis zu 12 Bäcker, da war Bodenheim nur ein Fünftel von dem, was es heute ist, oder noch kleiner. Aber das waren halt alle so Mischbetriebe, Bäcker, Winzer, Landwirt, das war halt alles zusammen. Die haben halt geguckt, dass sie sich da über Wasser halten, dass sie immer was zu essen hatte und die schlechte Zeit so rumgebracht haben.
Das heißt, du hättest theoretisch auch Winzer werden können.
Die Option wäre gewesen, ja. Wir hatten damals, wie gesagt, noch unsere Weinberge Wingert gehabt und Bäckerei. Und mein Vater hat es jahrelang gemacht, auch beides. Und es war schon ein hartes Stück Brot, immer dann mittags nach der getanen Arbeit in der Backstube dann noch ins Feld zu gehen. Das war schon ziemlich stramm. Aber ich habe halt damals gesagt, Winzer gibt es hier in Bodenheim jede Menge. Unser Fokus war sowieso schon immer mehr die Bäckerei. Und ja, obwohl wir Winzer, glaube ich, auch Spaß gemacht hätten. Das wäre, glaube ich, auch ein Beruf gewesen, wo ich mich hätte wiedergefunden, ja. Obwohl ich trotzdem froh bin, dass ich den Bäcker gemacht habe. Also Bäcker ist schon auch ein sehr, sehr cooler Job.
Ja, obwohl man so früh aufstehen muss.
Obwohl man so früh aufstehen muss. Aber da kann man sich dran gewöhnen, wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, wenn man seinen Biorhythmus ein bisschen umgestellt hat und dann mal Mittagsschläfchen macht. Und dann kann man auch abends irgendwie nach Fußballspiele gehen oder ins Blasorchester gehen, Musik machen und auch als Junge noch irgendwo in die Disco gehen. Oder es geht alles. Also man muss halt nur irgendwie ein bisschen anders organisieren.
Wie hat sich denn die Bäckerei verändert von der zweiten zur dritten Generation?
Was sich viel geändert hat, ist das Bewusstsein der Kunden, die sich viel bewusster ernähren, viel mehr nachfragen über die Inhaltsstoffe, über irgendwelche Allergene. Der Anspruch der Kunden ist höher geworden, also es muss eine gewisse Wandbreite, Palette da sein, obwohl das eigentlich auch so ein bisschen unser Steckenpferd ist. Also ich bin auch so eher der sagt, ich habe lieber ein breiteres Sortiment, weil ich selber auch nicht jeden Tag nur Fleischwurst essen will oder nur das ein und selbe Kaffeestückchen. Und wenn ich dann nur die Auswahl zwischen drei Kaffeestückchen habe, dann bin ich das irgendwann leid. Und wenn ich dann immer wieder zu meinem selben Bäcker gehen will, und dann bin ich davor, wenn ich eine gewisse Auswahl habe. Wenn ich mal ein Spargelbrot habe oder mal ein Kastanienbrot oder mal ein Kyoto-Baguette mit Wasabi und Sojasauce oder mal ein Thai-Curry, Baguette, Chia Butter und so verrückte Sachen auch mal probieren kann. Oder mal ein Ochsenbrot mit Anis und Oliven. Das ist schon eine Abwechslung, ist halt schon irgendwo toll, wenn ich da, ich brauche das nicht immer. Ich kann auch mal ein normales Mischbrot gerne essen, das schmeckt auch mal lecker. Einfach nur ein ganz normales, leckeres Mischbrot ist auch was Tolles. Aber manchmal hat man auch mal Lust, irgendwie was zu experimentieren und mal was anderes zu essen.
Das hört sich ja spannend an. Und woher nimmst du dann die Inspiration für so, ich sag jetzt mal, abgefahrene Kreation?
Vieles kommt, wie mein Urlaub war, das ist dann auch schon so ein bisschen ein Running Gag bei einigen unserer Kunden, die dann sagen, wo geht's denn dieses Jahr in Urlaub hin und was gibt's da für Brot, was gibt's nach dem Urlaub für eine neue Sorte? Da kommt so einiges her oder halt auch viel, ja, Fachzeitschriften lesen, irgendwo bei Kollegen gucken, einfach mal so auch was. Wenn man in ein Restaurant geht, irgendwelche Speisekombinationen, was passt. Dann kann man Spargelbrot zum Beispiel. Ein Freund von mir, der hat jahrelang einen Spargelager gehabt, hat er mehrere. Und der hat auf einmal gesagt, du, ich habe so viel Spargel. Kannst nicht was mit Spargel machen? Und dann habe ich gesagt, backen wir ein Spargelbrot. Dann habe ich ein bisschen rumexperimentiert. Und seitdem, ich glaube, das backen wir schon seit 15, 20 Jahren, backen wir schon Spargelbrot. Und genauso unser Gemüsehändler hat uns immer Rucola reingegeben, der hat bei uns auf dem Parkplatz gestanden und hat dann immer, der hat kein Standgeld bezahlt, hat dann immer das, was er abends übrig hat, hat er uns dann, was er am nächsten Tag nicht mehr verkaufen kann, hat er uns immer so reingeben und da habe ich dann, weil meine Eltern nicht kein Rucola gegessen haben, für meine Frau und mich war es irgendwann zu viel und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir so Fougasse, so kleine, so eine Art Brezel mit Rucola und Rosmarin drauf. Das ist auch schon seit 15 Jahre ein Artikel, der nicht mehr wegzudenken ist bei uns aus dem Sortiment.
Das heißt, eure Kunden kommen dann auch gezielt und fragen nach
diesen Artikeln. Ja.
Artikeln. Ja. Mit wie vielen Leuten steht ihr in der Backstube?
In der Backstube sind wir zu fünft und im Laden auch.
Das ist ja für eine Bäckerei
ja
recht viel, oder?
Ja, geht. Also wir haben ein relativ gutes Geschäft, also es ist im Moment ein Luxus. Wir haben Personal, also sind wir im Moment sehr gut aufgestellt, das war auch schon mal anders. Vor Jahren war das nicht so, da haben wir auch teilweise nur zu zweit in der Backstube gestanden, mit dem gleichen Sortiment und mit dem gleichen Programm. Von daher bin ich im Moment ganz froh, dass es so ist, wie es ist. Und im Laden haben wir auch einige Teilzeitkräfte, die dann halt auch nicht, also diese fünf plus meine Frau, die sind auch nicht Vollzeit da. Wir haben eine Vollzeitkraft und der Rest sind Teilzeitkräfte.
Aber so Bäckerwagen oder andere Filialen, wie man das vielleicht von anderen Betrieben kennt, sowas betreibt ihr nicht?
Nee, da haben wir uns bewusst dagegen entschieden. Wir haben vor 3 Jahren, also 2018, haben wir umgebaut, haben neue Lade gebaut und da hat sich dann auch die Frage gestellt, machen wir was mit Kaffee, machen wir was mit Filialen oder wie stellen wir uns für die Zukunft weiter auf? Und da haben wir bewusst gesagt, wir bleiben so, wie wir sind. Wir bleiben die kleine Familienbäckerei im Ort. Nichts mit Filiale irgendwo, mit Auto irgendwo rumfahren, weil ich bin immer noch der Typ, ich bin gerne Bäcker, ich stehe gerne in der Backstube, ich will nicht nur im Büro sitzen und Verwaltung machen. Und einfach so dieses Handwerkliche, die jeden Morgen in die Hände im Teig haben oder auch das Feedback von Kunden direkt zu kriegen, das hast du halt nur, wenn du wirklich so klein bleibst, dass das alles überschaubar ist und dass du halt auch wirklich jeden Tag präsent bist.
Du hast dich gegen den Winzer oder gegen das Winzerhandwerk und für das Backhandwerk entschieden. Wir haben aber im Vorgespräch auch schon gemerkt, so ein paar Parallelen gibt es da doch. Mal angefangen mit der Hefe, mit denen beide arbeiten. Wie ist es denn beim Bäcker genau mit der Arbeit mit den Hefen und auch mit, ich sage jetzt mal, Spontanvergärung?
Ja, es sind schon einige Parallelen. Also die Grundlage für beide Berufe ist ja die alkoholische Gärung. Der Winzer will den Alkohol haben für seinen Wein. Der Bäcker will halt die Kohlensäure haben für die Lockerung von seinen Gebäcken, von seinem Brot zum Beispiel, der Brötchen. Und da ist die Grundlage, wie gesagt, die alkoholische Gärung ist bei beiden gleich. Von den Hefen, wir arbeiten teilweise mit Sauerteigen, also ohne Backhefezusatz in verschiedenen Artikeln. Da ist halt die Arbeit und die spontane Gärung ist das, was dann die Gebäcke lockert. Und das hat der Winzer ja auch dann teilweise. Ja, und bei anderen Artikeln, da setzen wir zwar auch Sauerteig zu, aber auch Backhefe, um das Ganze ein bisschen kontrollierter ablaufen zu lassen.
Gewisse Parallelen. Ja. Was man ja beim Wein auch sagt, dass das Ausgangsprodukt, also das, was die Trauben, die draußen in den Reben wachsen, einen großen Anteil dessen ausmachen, was dann nachher im Glas schmeckbar ist. Ist das beim Brot auch so?
Es spielt auch eine große Rolle, was uns die Mühlen liefern und was wir für Rohstoffe kriegen. Das ist bei uns auch genauso ein Naturprodukt wie beim Winzer. Nur ist es so, durch das Mühlensterben gibt es nicht mehr so viele kleine Mühle und die große Mühle, die haben dann ein gewisses Potenzial, dass sie dann die Getreide und die Mehle so mischen können, dass sie eine relativ konstante Qualität auch anbieten können. Also sind die Schwankungen von der Qualität nicht mehr so, wie es mal vor 20, 30 Jahren war. Wie mein Vater hat erzählt, früher war es halt öfter so, dass dann mal eine Charge Mehl irgendwie nicht wirklich gut backfähig war und du hattest dann irgendwie 4 Wochen, 6 Wochen schlechtes Brot oder du hast dann irgendwie rumexperimentiert, dass du ein vernünftiges Brot backen kannst. Das ist heutzutage nicht mehr so.
Das heißt, die Zutaten kommen dann auch alle hier aus der Umgebung oder die kommen auch von weiter weg?
Jetzt die Ananas und der Sesam kommen nicht aus der Umgebung. Das ist ein bisschen schlecht zu handeln, aber wir probieren schon möglichst regional einzukaufen. Also unser Mehl kommen wir aus Kirchheim-Wolander. Die kaufen auch ihr Getreide hier in Rheinhessen und in der Pfalz, vor der Pfalz. Also das gucken wir schon, dass wir das alles möglichst regional, unsere Äpfel, Pflaumen jetzt in der Saison, das wollen wir alles hier in Mainz, in der Markthalle oder vom Obstbauern aus dem Nachbarort. Also da gucken wir schon. Und das haben wir eigentlich schon immer so gehandelt, auch bevor diese ganze Nachhaltigkeitsdebatte und diese ganze, wo viele jetzt Werbung mitmachen mit Nachhaltigkeit und Regionalität und so, das war bei uns schon immer so.
Ja, dann würde ich sagen, wir probieren vielleicht mal was.
Gerne.
Was hast du denn mitgebracht?
Ich habe ein Dinkelbaguette mitgebracht mit einem Dinkelsauerteig, ein Weizensauerteig, also ein Dinkelsauerteig und ein Dinkelmalz ist da mit drin. Das Brot machen wir am Vortag, stellen es über Nacht in die Kühlung, haben dann eine lange Teigführung und backen das dann am nächsten Tag, backen wir das dann erst ab.
Ja, gut. Also ich habe dazu mitgebracht einen leichten, fruchtigen Gutedel mit ganz typisch für diese Sorte relativ niedriger Säure. Dann würde ich sagen, wir probieren mal, ob das gut zusammenpasst.
Schauen wir mal.
Ja.
Ich feststelle, die Säure von dem Baguette, von dem Weizensauerteig, potenziert so ein bisschen die Säure von dem Wein, von dem Brutedel. Aber es ist immer noch moderat und harmoniert eigentlich ganz gut.
Mhm, ja, sie unterstützt auch so ein bisschen die Fruchtigkeit des Weins.
Ja. Ja. Die Süße vom Dinkel, vom Baguette, rundet das Ganze noch so ein bisschen ab. Also es ist jetzt auch von dem Dinkelmalz, was drin ist, die Süße.
Ja, so ein bisschen Restsüße hat auch der Wein. Das harmoniert ganz schön. Mhm. Ich komme mir jetzt schon fast vor wie beim Käse, aber das Brot hat Löcher. Wie kommen denn die Löcher ins Brot? Und es hat auch so kleine Blasen auf der Kruste.
Die Süßbläschen, die kommen halt durch die lange Teigführung. Wenn der Teig über Nacht in der Kühlung steht, findet in der Kruste ein enzymatischer Abbau statt. Und die Kruste wird so ein bisschen ledrig, sage ich mal, so ein bisschen zäh vorm Backen. Bilden sich so Zuckerstoffe aus der Stärke vom Dinkel und die geben dann beim Backen diese Süßbläschen. Und die Porung vom Baguette ist ja eigentlich auch so gewollt, dass ein Baguette eher ein bisschen grobporiger ist, dass es halt nicht zu kompakt ist, dass sich die Aromen, die sich ja auch in den Poren und so wiederfinden, dass sich das alles noch so ein bisschen im Brot hält.
Ja, weil es auch eher so ein, ich sag jetzt mal, fluffiges Brot sein soll im Vergleich zu...
Die Kruste schon krustig, aber in der Krume schon eher locker und fluffig.
Ja, gut, ich sehe da noch andere Brote. Was haben wir denn noch?
Was ich noch mitgebracht habe, ist ein Dinkel-Vollkornbrot mit Sonnenblumen. Das hat auch durch den Dinkel und auch durch die Sonnenblumen eine gewisse Süße. Sonnenblumen haben ja so ein nussiges, süßes Aroma. Wenn man es länger kaut, hat man so die Süße dann auch vom Dinkel, nussige Süße.
Ja, ist jetzt ein ganz anderer Typ Brot auch.
Ja, ist im Kasten gebacken, hat wenig Kruste. Ist halt auch ein Vollkornbrot, ist kompakter, ist von der Porung nicht so groß. Mhm. Durch die Sonnenblumen halt auch ein bisschen kernig, nicht ganz so fluffig wie das Baguette jetzt zum Beispiel. Aber das ist halt das, was es interessant macht und spannend macht, halt diese Vielfalt, die es auch im deutschen Brotmarkt gibt.
Ja, hat das dann jetzt auch eine lange Teigführung?
Das jetzt weniger, das
okay.
Jetzt nicht. Dieses Vollkornmehl braucht eine gewisse Zeit zum Quellen, dass die Vollkorn, die Schalenanteile mit Wasser gut verquollen sind. Das kriegst du aber teilweise hin mit einer längeren Knetung im Langsamgang, wenn man es länger knetet. Und da kriegt man das eigentlich auch so ganz gut hin. Da haben wir jetzt eigentlich keine längere Teigführung.
Dann schauen wir mal. Also ich habe jetzt zusätzlich zu dem Gutedel auch noch ein Grauburgunder, ein bisschen kräftigerer, im Holz ausgebauter Grauburgunder. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass der auch da ganz gut so passt.
Das harmoniert sehr gut. Das Nussige mit der Frucht, der Frucht von dem Grauburgunder.
Ja, das ist auch so, die Burgundersorten, die haben eh so was Nussiges auch im Aroma und im Geschmack generell durch die Sorte einfach schon natürlich. Und dann der Ausbau im Holz.
Was ich mir zu dem jetzt noch gut vorstellen kann, ist unser Roggenbrot. Mhm. Wir haben 100% Roggenbrot nur mit Sauerteig gebacken. Also da haben wir einen Vollsauer gemacht. Also noch eine Stufe, die Hefe vermehrt, um den Teig zu lockern. Also auch das ist eben diese Spontangärung. Und das ist relativ kräftig, ist zwar auch im Kasten gebacken, aber hat eine relativ starke Kruste. Das könnte ich mir auch noch sehr gut mit dem Grauburgunder vorstellen. Das ist sehr säurebetontes Brot, weil es nur mit Sauerteig gebacken ist, hat einen sehr hohen Sauerteiganteil. Mhm. Und das finde ich eine sehr gelungene Kombination.
Also so die Würze vom Wein und die
Röststoffe von der Kruste und die Säure vom Sauerteig, das ist so gibt ein rundes Bild.
Mhm. Sehr harmonisch. Wahrscheinlich harmonischer wie jetzt ein Riesling, der sehr viel Säure betont wäre.
Die Säure potenziert.
Genau,
hat, ja.
Die würden sich dann eher multiplizieren.
Und der ist, glaube ich, auch im Holz ausgebaut, hast du gesagt.
Ja, genau. Ja,
diese Holzarome und diese Reststoffe von der Kruste, ich glaube, das ergänzt sich auch gut.
Das passt super gut, ja.
Dann haben wir noch ein Maronenbrot, ein Roggenmischbrot mit Kastanien.
Das ist ja... Dann auch was eher Saisonales, oder?
Das gibt es jetzt nur im Herbst und Winter. Also das gibt es noch bis Weihnachten und dann kommt das wieder aus dem Sortiment. Die Kastanien, die tun wir im Backofen vorher dämpfen und dann sind halt so stückig drin im Brot.
Ja.
Das ist jetzt kein Kastanienmehl oder so im Brot, sondern wie gesagt so stückige Kastanien in so einem milden Roggenmischbrot.
Ja. Und da ist dann auch Sauerteig mit drin, oder?
Da ist auch Sauerteig mit drin, aber weitaus weniger als in dem Roggenbrot. Mhm. Im 100% Roggenbrot brauchst du relativ viel Säure, um den Roggen zu verpacken. Und da das ja ein Roggenmischbrot ist, also auch einen Weizenanteil hat, brauchst du eben nicht so viel Säure.
Mhm. Und woher weißt du das? Das geht einfach über Rezept oder über Erfahrung?
Von allem ein bisschen. Ein bisschen was hat man in der Berufsschule gelernt, in der Meisterschule. Geht auch über Weiterbildung. Ich bin auch da immer interessiert, irgendwo Fachzeitschriften zu lesen, Seminare besuchen, irgendwie so mittlerweile auch mal so online sich weiterzubilden über irgendwelche Videos, Podcasts oder so.
Mhm.
Kann man sich auch noch viel Input holen. Ist schon immer interessant.
Das hat jetzt auch so richtig, wenn man so ein Stück Marone erwischt, so was Süßliches.
Mhm.
Ist das dann so ein Brot, wo du sagst, das ist einfach zum so essen, so als Butterbrot, oder?
Eigentlich sage ich prinzipiell, jedes gute Brot ist eigentlich zu schade, um Wurst drauf zu legen. Weil, also ich mache es oft so, dass ich, wenn ich abends ein Stück Brot esse oder was, dann mache ich mir nur Butter drauf und esse dann eben einen Schinken oder einen Käse separat dazu.
Mhm.
Ich esse dann, ich schneide mir dann von dem Käse, meistens holt meine Frau auch den Käse dann am Stück.
Mhm.
Und dann schneiden wir halt so Stücke runter und das geht dann so separat dazu. Oder eine Scheibe Schinken oder das Salami, das extra. Manchmal... Ja. Tut man es auch belegen, aber oft genug und auch gerade wenn man so Spezialbrote hat oder so Besonderheiten, dann machen wir das eigentlich oft, dass wir das so separat essen mit nur ein bisschen Butter drauf, weil das Aroma von dem Brot wird eigentlich oftmals dann durch Wurst, Käse, Marmelade, egal, dann irgendwo erschlagen. Also das kommt dann gar nicht so richtig. So ein richtig leckeres Butterbrot, also ein richtiges gutes Brot mit einem Stück Butter, ein bisschen Butter drauf, ist schon was sehr Feines, was eigentlich die letzten Jahre sehr in den Hintergrund geraten ist. Das ist eigentlich schade.
Ja. Ja, der, ich weiß nicht, ob du den Ingo Holland kennst mit seinen Gewürzen.
Vom Namen her.
Ja, der hat auch ein Butterbrot-Gewürz. Also der.
Habe ich übrigens auch noch im Hinterkopf. Das ist auch so eine Idee, wo ich noch demnächst umsetzen will, oder schon länger umsetzen wollte. So ein für aufs Butterbrot. Also irgend so Gewürze, so ein bisschen Sesam, ein bisschen Fleisch, ein bisschen Kümmel, Fenchel, Saat, irgendwas drin. Muss ich noch mal gucken, was man so aufs Butterbrot streut. Und dann halt abends einfach nur ein gutes Stück Brot, ein schönes Glas Wein mit einem guten Topping genießen kann. Da gibt es schon tolle Sachen.
Ja.
Da braucht man gar nicht Gott weiß was.
Mhm. Ja.
Manchmal die einfachsten Sachen, wenn die gut sind, ist schon was Tolles.
Das ist richtig, aber es gibt ja jetzt auch mittlerweile so viele Brotvariationen, Gebäck beim Discounter, beim Lebensmitteleinzelhandel. Woher weiß ich dann als Verbraucher, dass ein Brot gut ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Was ist ein gutes Brot? Da streiten sich alle Geister drüber, weil jeder behauptet von sich, er backt ein gutes Brot.
Hm.
Im Endeffekt ist ein gutes Brot, habe ich gerade letztens vom Bäckerkollegen gehört, ein gutes Brot ist, wenn der Kunde Lust hat auf eine zweite Scheibe. Wenn ich Bock habe, noch eine zweite oder eine dritte Scheibe zu essen, dann ist das Brot gut. Dann kann es nicht schlecht sein. Natürlich gibt es verschiedene andere Aspekte, dann irgendwo, wenn das Brot sich länger frisch hält, ein paar Tage frisch hält. Ich habe eine gewisse Erwartung, dass ich ein Brot nicht am nächsten Tag in in die Tonne kloppen muss, weil es einfach steinhart ist, so Sachen sind. Das macht halt auch schon ein gutes Brot aus, dass es halt eben länger haltbar ist, dass es kräftig gebacken ist und eine gute Kruste hat. Aber das sind alle so auch so Geschmackssache. Die einen wollen eine weiche Kruste, die anderen wollen eine kräftige Kruste. Eigentlich spielen sich 60-70% der Aromen im Brot über die Kruste ab. Mhm. Wenn ich ein kräftig gebackenes Brot habe und ich habe eine schöne Kruste, ist gut für die Frischhaltung, weil die Feuchtigkeit von innen weniger schnell nach außen kann und ist halt auch fürs Aroma gut. Aber es gibt halt Leute, die essen halt auch lieber ein hellgebackenes, eher von der Kruste weicheres Brot. Das sind alles so Geschmackssachen. Da kann man eigentlich gar keine pauschale Regel treffen.
Da tun sich ja noch viel mehr Parallelen auf zum Wein, als bisher vermutet. Also ja. Ich würde auch sagen, ein guter Wein ist auf jeden Fall der, der
Lust nach auf ein zweites Glas macht.
Ja, ist ein Glas Lust auf ein zweites Glas macht, ja. Genau. Aber natürlich schon auch so die Komplexität, also da, wo auch wirklich was kommt, wo sich auch im zweiten oder im dritten Schluck nochmal neue Aromen auftun, wo sich nochmal der Geschmack auch verändert, wo es eine gewisse Tiefgründigkeit gibt, ja. Sind sicher alles Kriterien, die jetzt einen Wein gut machen.
Gibt es halt auch beim Wein auch so Unterschiede? Ist es so ein Wein, den ich so jeden Abend im Sommer auf der Terrasse trinken will? Oder ist es ein Wein, den ich erstmal 20 Jahre im Keller haben will und den ich dann irgendwo mal zum besonderen Anlass ganz besonders und bewusst genießen will? Es hat alles irgendwo seine Berechtigung, es macht alles seinen Sinn, es hat alles irgendwo seine Daseinsberechtigung. Genauso ist es beim Brot auch. Will ich irgendwie nur eine Unterlage für die Wurst haben oder will ich irgendwie das auch mal bewusst genießen, will ich irgendwelche abgefahrene Sachen, will ich mal eine Abwechslung haben, will ich mal was Ausgefallenes haben. Ist halt auch alles so ein bisschen abhängig von der Saison, von der Person, von der Stimmung, vom Bäcker, vom Winzer. Da spielen so viele Faktoren mit, dass man eigentlich schwer sagen kann, das ist ein guter Wein, das ist ein gutes Brot, das ist schlecht. Ist schwer zu manifestieren, sowas.
Zu pauschalisieren
vielleicht
auch.
Ja.
Weil Geschmäcker tatsächlich auch sehr verschieden sind.
Der eine trinkt lieber liebliche Wein, der andere trinkt lieber trockene Wein. Der andere isst, wie gesagt, ein Brot mit einer festen Kruste, mit einer kräftigen Kruste. Der andere isst lieber ein Brot mit einer weichen Kruste. Der andere isst kein Vollkornbrot, der andere isst kein Weißbrot. Der andere trinkt kein Rotwein, der andere Weißwein. Also da ist es ja gut, dass es in Deutschland diese Brotvielfalt, ich sage jetzt erstmal die Brotvielfalt, weil ich der Bäcker bin. Ja. Also in Deutschland gibt es über 3000 Sorten Brot. Das ist UNESCO-Weltkulturerbe. Mhm. Das Brotinstitut hat mal eine Ausschreibung gemacht. Da konnten die Bäcker Rezepte einreichen und die haben das dann bei der UNESCO eingereicht. Und genauso ist es beim Wein ja auch. Beim deutschen Wein, da gibt es so eine Vielfalt und so eine. Da brauchst du, glaube ich, Deutschland hinter keinem anderen Land der Welt zu verstecken.
Das glaube ich auch, ja. Und dazu, also dann passen die zwei ja doch im Prinzip wie die Faust ums Auge.
Ja.
Ja, jetzt müssen wir mal noch rausfinden, was am besten zu dem Marone passt.
Marone, Kastanie. Grauburgunder passt auch gut.
Mhm.
Durch den Körper, was er hat, mag ich das ganz gut mit den Kastanie.
Ja, wobei das Süße von den Kastanien und so die Fruchtigkeit von dem Gutedel, die sind auch ganz schön.
Aber auch mit dem Spätburgunder.
Mhm.
Also ich würde sagen, dass diese Süße also von den Kastanien und auch diese milde Säure von dem Mohrgemischbrot passt eigentlich zu allen dreien.
Ja, genau. Wir haben als Wein noch einen Spätburgunder, der teilweise im Barrique, teilweise im großen Holzfass gelagert wurde, spontan vergoren, hat schon ein bisschen reif, ist ein 2016er. Das würde ich auch sagen, ja, so dieses Süßliche der Maronen harmoniert ganz schön mit den Tanninen vom Wein, die jetzt schon sehr gut integriert sind. Aber das könnte ich mir an so einem etwas kühleren Herbstabend gut in Kombination vorstellen.
Ja.
Sowohl der Spätburgunder als auch der Grauburgunder.
Eigentlich alle drei.
Eigentlich alle drei.
Der Gutedel war. Also das, so würde ich sagen, passt alles.
Mhm.
Dann hätte ich noch ein Brot.
Mhm.
Bei uns ist das toskanische Landbrot. Ist ein bisschen kompakter gehalten von der Porung.
Mhm.
Und ist ein bisschen salzreduziert, weil die Italiener ja auch ihr Brot fast ohne Salz backen. Oder,
mhm,
oder die meisten Brote, diese typischen Landbrote. Und in Italien haben sie ja dieses Hartweizenmehl, wo sie auch dann für Nudeln und für Pasta nehmen. Das wollten wir so ein bisschen nachahmen, indem wir Hartweizengrieß in den Teig mit reingebracht haben, in seinen Grießbrei gekocht, um auch eine gewisse Frischhaltung noch in das Brot reinzubringen. Also das ist auch so ein bisschen, ja, aufwendigeres Brot.
Ja.
Aber es lohnt sich. Also es ist ein sehr gutes Weißbrot, was halt auch eine unwahrscheinlich lange Frischhaltung hat.
Das heißt, alle Italien-Reisenden kommen nach dem Urlaub hierher und...
Ja, es unterscheidet sich schon ein bisschen von den typischen Landbroten in Italien, weil wenn wir hier komplett ohne Salz oder fast ohne Salz backen würden, wäre das nicht so der Geschmacks... dem Geschmack von hier geschuldet. Also die Deutschen wollen schon ein bisschen Salz oder ein bisschen Geschmack im Brot haben.
Ja, schon spannend, auch im europäischen Ausland, überhaupt im Ausland. Ich habe auch viele Jahre in den USA gelebt und vermisst mal viele Sachen, aber in erster Linie auch deutsches Brot.
Das hört man von vielen, die im Ausland leben. Gerade Amerika, viele, die zurückkommen und sagen, wir hatten mal einen Kunde, der war irgendwie auch auf arbeitsmäßig in Amerika, der hat von Frankfurt am Flughafen samstags morgens um 5 Uhr angerufen und hat gesagt, ich bin gerade in Frankfurt gelandet, ich brauche jetzt unbedingt ein Roggenbrot und ich brauche ein paar knusprige Brötchen, könnt ihr mir was zur Seite legen, ich komme jetzt mit dem Taxi, ich bin in 3/4 Stunde da und ich brauche jetzt was Vernünftiges zu essen.
Ja.
Das war das erste Anruf, wo er in Amalbia Amerika dann getätigt hat. Und er beim Bäcker angerufen und hat sich was Vernünftiges an Brot bestellt.
Ja, ja doch. Also gerade eben was mit einer ordentlichen Kruste, das fehlt dort schon. Ja.
Ja.
Also wer süße Süßspeisen gerne mag, der ist da bestens aufgehoben. Ich bewundere bei euch auch immer die großen Cookies mit den
Smarties
drin, genau. Die erinnern mich total an meine Zeit in den USA. Sowas kriegt man dort an jeder Ecke, aber ein echtes, handwerklich hergestelltes Brot mit einer ordentlichen Kruste, das sucht man teilweise vergebens. Es gibt mittlerweile auch... Es
gibt einige Kollegen, die auch nach Amerika ausgewandert sind.
Genau, erstmal das, gerade so in den Großstädten. Und dann gibt es auch viel in Richtung Bio, Natur, Kostladen. Die, da kann man das zumindest was finden, was in diese Richtung geht.
Ja.
Aber
ich habe aber auch mal vom Kollegen gehört, schon länger her, der nach Florida ausgewandert ist, der hat gesagt, ich kann dort nicht so backen, wie ich es hier in Mainz getan habe. Weil erstens mal kriege ich nicht diese Rohstoffe, die ich brauche.
Mhm.
Und zweitens mal ist das Klima dort halt auch durch diese hohe Luftfeuchtigkeit kriege ich so eine Kruste auch.
Mhm.
Das ist eben, kommt es aus dem Ofen, ist es noch knusprig. Hast du eine halbe Stunde, eine Stunde im Laden, ist ja bei uns teilweise im Hochsommer manchmal auch so, da kommen die Leute und sagen, oh, die Brötchen sind aber weich heute. Das ist aber auch der Luftfeuchte geschuldet, weil die werden dann weich. Dann muss man sie vielleicht nochmal aufbacken oder wie auch immer. Weiß nicht, wie man da dem habhaft werden kann, aber das ist oftmals dann auch dem Klima geschuldet.
Hm. Gut, ist ja letztendlich ein Naturprodukt, was auch mit seiner Umgebung agiert und reagiert.
Ja. Und Brot ist halt auch ein frisches Produkt, wo sich wieder ein Unterschied zum Wein auftut. Also in gewissem Maße. Ich meine, Wein ist auch nicht unendlich lagerbar, aber kann man schon eher, wenn er auf die Flasche gezogen ist, dann schon eher mal auch nach Übersee verschicken. Oder der ist dann nicht mehr so anfällig oder auch nicht an diese Frische gebunden.
Ja, im besten Fall ist er so stabil, dass man ihn genau verschiffen kann oder eben eine Zeit lang lagern kann. Ja. Was natürlich auch wieder vom Typ abhängig ist. So was Leichtes, Frisches, Fruchtbetontes ist
aber
natürlich...
Aber ich denke, so 1-2 Jahre geht auch bei natürlich. Denen beim Brot, wenn es 2 Jahre liegt.
Jetzt haben wir doch noch einen Unterschied gefunden.
Ja,
was passt denn jetzt am besten zu diesem italienischen Maisbrot? Also ich glaube fast, also normalerweise würde man ja vielleicht sagen, vielleicht der rote, weil Italien Rotwein. Hat natürlich schon auch beides, aber es sind natürlich viele Menschen, die gerne auch italienische Rotweine trinken, aber ich glaube,
nee, der Rotwein gefällt mir jetzt nicht so dazu. Das ist so wuchtig und diese Tannine werden auch irgendwie noch mehr rausgeholt.
Ja.
Was mir gut dazu gefällt, ist der Gutedel. Der ist ein bisschen moderat, ein bisschen dezenter und das Brot ist auch so ein bisschen nicht so kräftig im Geschmack, ein bisschen milder.
Ja.
Das ergänzt sich ganz gut.
Bringt auch wie bei dem, ähnlich wie beim Baguette, so dieses leichte, fruchtige des Weins auch nochmal
ein bisschen Vordergrund.
Bisschen hervor, ja. Bei den Winzern ist es ja auch so, dass sie schon so ein bisschen in Generationen denken müssen, weil den Weinberg, den ich heute anlege, der trägt erst viele Jahre später, zeigt erst viele Jahre später sein volles Potenzial. Wie ist es bei Bäckern? Sind eure Kinder auch schon fleißig mit in der Backstube? Oder?
Ja, also in der Produktion muss ich jetzt nicht viele Jahre im Voraus planen, weil wenn ich heute ein Brot mache und dann kann ich das, oder wenn ich heute eine Idee habe, kann ich die am nächsten Tag umsetzen. Das ist ein Riesenvorteil von uns. Ich muss da keine Risiken eingehen oder so Sachen. Und das ist halt auch das Schöne, wenn wir ein kleiner Betrieb sind. Ich kann dann mal was ausprobieren. Die Kunden, die meisten sind persönlich bekannt. Da sagst du hier, wenn einer das mitnimmt oder du schenkst mal einem eins oder gibst mal ein Schmeckmuster zum Probieren und dann sagst du, sag mir mal, wie war das, wie hat denn das gefallen? Und dann sagen die Leute auch ehrlich, okay, das war nicht so meins, das war mir irgendwie zu sauer, das war mir zu krustig, das war mir zu weich oder wie auch immer. Da sind die Kunden schon ehrlich. Und was jetzt die Nachfolge angeht, müssen wir mal abwarten. Wir haben eine Tochter, die Lena, die ist jetzt 8 Jahre, die hat noch ein bisschen vor, also die soll erstmal ihre Schule machen und dann gucken wir mal. Was wir beide, meine Frau und auch ich, gesagt haben, wir zwingen niemanden dazu oder wir tun niemandem irgendwas aufs Auge drücken, weil das macht, glaube ich, keinen Sinn. Mhm. Wenn jemand das nicht gerne macht, dann soll er es lieber lassen. Aber wir sind auf dem Standpunkt, eine Bäckerei ist ein gutes Auskommen, man kann gut leben davon. Es ist zwar ein hartes Brot, man muss schon auch viel arbeiten, aber es macht auch unwahrscheinlich viel Spaß. Mhm. Man ist irgendwo im Mittelpunkt vom Ort, man ist, kriegt alle, nicht alle, aber ziemlich viele Feste, Familiefeiern, öffentliche Feste von Feuerwehr oder sonst was, kriegst du irgendwie alles mit, wer was macht, wo was los ist. Du bist immer irgendwie am Puls der Gemeinde, des Ortes und vieles spielt sich auch bei dir im Laden ab. Hm. Wenn die Kunden dann kommen und die Leute und gerade jetzt zu Corona-Zeiten war das beim Bäcker einkaufen, war schon so ein Treffpunkt. Ich kann mal daheim raus, ich kann mal weg. Da war das auch nicht schlimm, dass die Leute teilweise eine Viertelstunde, eine halbe Stunde bei uns vorm Laden gestanden haben und gewartet haben. Die haben schon mit Leuten unterhalte, die sie vielleicht ein Vierteljahr nicht gesehen haben. Da ist das schon eigentlich ist schon eine coole Sache, so eine Bäckerei. Wenn man es richtig macht, wenn man mit Herzblut dabei ist, aber das ist in jedem Job so. Meine Oma hat mal gesagt, sei was du bist, aber das, was du bist, sei ganz. Also es ist egal, ob ich Winzer bin oder Bäcker oder Bankdirektor oder egal was. Aber ich muss es gern machen, ich muss es voll machen und dann kann ich überall meine Befriedigung und meinen Spaß haben.
Ja, ihr habt ja noch so einen Handwerker in der Familie. Dein Bruder ist...
Ja, mein Bruder ist Koch.
Ja.
Der hat halt auch im Lebensmittelbereich seine Erfüllung gefunden. Ja, mein Bruder war schon als Kind war der schon sehr küchenaffin. Wenn der von der Schule heimgekommen ist, hat er in den Kühlschrank geguckt und hat gesagt, Mama, du brauchst halt nicht kochen, ich koche. Hat er geguckt, was ist im Kühlschrank und dann hat er irgendwas gezaubert. Und wenn andere Jungs sich in seinem Alter dann irgendwo die Bravo oder die Kicker geholt haben, hat mein Bruder, die Familie und ich und der Feinschmecker sich gekauft. Also der war schon sehr früh, war da schon klar, dass der irgendwie in die Gastro geht. Und hat es auch gepackt, einen Michelin-Stern zu erkochen. Also er kocht schon auf sehr hohem Niveau auch.
Und bietet dann in seinem Restaurant auch?
Unser Brot an.
Ah.
Ja.
Ja, sehr gut.
Es war manchmal ein bisschen logistischer Aufwand, das immer nach Marburg zu schicken, aber also haben wir jetzt einen Weg gefunden und geht.
Schön, dann ergänzt sich das ja auch sehr gut. Gibt ja auch in der Gastronomie nichts Schöneres wie ein tolles Brot oder eine tolle Brotauswahl. Das ist leider auch nicht immer gegeben.
Bei vielen Restaurants, die kochen wirklich auf hohem Niveau. Aber wenn du dann als Groß des Hauses, Amus Busch, dann irgendwo ein Brot kriegst, ich sag mal so ein Tankstellenbaguette, so ein aufgebackenes 0815 Brot, denke ich immer, das ist doch schon irgendwo der falsche Einstieg. Wenn der Gast kommt und setzt sich an den Tisch und kriegt dann einen Gruß aus der Küche mit irgendeinem Dip, mit irgendeinem Schmalz oder irgendwas, so ein Stück Brot. Und wenn das ein gutes, cooles, leckeres Brot ist, dann hast du doch schon gewonnen. Dann musst du doch im Nachhinein, natürlich musst du dieses Niveau halten, aber du hast doch schon von vornherein irgendwo den Kunden auf deiner Seite.
Ja, also ich glaube, ich werde nach dem heutigen Nachmittag auch Brot nochmal ganz anders wahrnehmen, obwohl ich, wie gesagt, im Ausland schon immer die Erfahrung gemacht habe, irgendwie ist es anders und es fehlt was. Ja.
Aber es muss erstmal was fehlen, um es schätzen zu lernen. Das ist halt das Problem. Ich meine, der Trend geht dahin, dass die Leute viel bewusster, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, sich bewusster ernähren und auch eher gucken, was sie essen, egal ob es Gemüse ist, ob es Fleisch ist, ob es Brot ist, ob es Käse ist, ob es der Wein ist, wo sie trinken. Ich sage schon seit Jahren, die Schere geht immer weiter auseinander. Die eine, die wollte genau wissen, wie hieß die Kuh, wo die Milch her ist, wo mein Käse draus gemacht ist. Und den anderen ist es gerade egal. Hauptsache, es ist viel für wenig Geld. Also diese Schere klafft immer weiter auseinander. Und wir als kleine Handwerksbetriebe müssen halt gucken, dass wir die Leute auf unsere Seite ziehen, die halt wirklich Wert auf Qualität legen und die wirklich ein Brot kaufen wollen, wo sie Bock auf die nächste Scheibe noch haben.
Ja, also doch wieder ganz wie beim Wein. Ja, dann bedanke ich mich.
Das war sehr schön, sehr informativ
und
hat viel Spaß gemacht.
Ich wünsche euch noch ganz viele Kunden, die das zu schätzen wissen und nach dem ersten Brot fürs nächste Brot vorbeikommen, so wie ich auch. Und wie sicher viele hier in der Umgebung, aber auch viele in anderen Regionen.
Es ist ja jetzt egal, ob die Kunden jetzt zu uns kommen, aber mir wäre es ein Anliegen oder wichtig, dass die Leute bewusster ihr Brot essen.
Ja.
Dass sie auch mal probieren, wirklich das Brot, das sie sich gekauft haben, sei es beim Bäcker, sei es im Supermarkt, sei es egal wo, einfach nur mal mit ein bisschen Butter pur zu probieren. Und dann können sie sagen, okay, das ist lecker, das gefällt mir, da gehe ich wieder hin. Oder sagen, eigentlich, ja, wenn kein Wurst drauf ist und kein Käse drauf ist, ist eigentlich nicht so prickelnd, dann muss ich mir irgendeinen anderen suchen. einfach mal bewusster das Lebensmittel Brot genießen. Wie es viele ja schon beim Wein machen. Diese Wahrnehmung für den Wein ist ja schon länger irgendwo, dass die Leute bewusster ihren Wein trinken und nicht einfach nur so runterkippen. So wäre es mir halt ein Anliegen, dass die Leute auch mal mit dem Brot so ein bisschen diese Sensibilität entwickeln.
Mit dem Brot und mit dem Brötchen und mit den...
Ja. Ich meine, es geht im Prinzip um alle Lebensmittel.
Ja.
Es ist jetzt so, weil ich jetzt heute Bäcker bin, sage ich jetzt fürs Brot, aber im Prinzip ist es bei der Wurst genauso, beim Fleisch, beim Käse genauso. Wenn ich mal gucke, wo kaufe ich meinen Käse, was kaufe ich für eine Wurst oder was, wo hole ich mein Gemüse, hole ich es irgendwo oder hole ich es beim Bauer um die Ecke.
Ja, und das halt wirklich auch bewusst im Sinne von unabgelenkt, finde ich auch immer ganz wichtig, dass man sich darauf dann auch, dass man nicht noch nebenher dies und das und jenes, sondern wirklich mal sich die Zeit nimmt,
einfach
am
mal,
Tisch zu sitzen.
Genau, einfach mal abends Flasche Wein auf, ein Brot, ein Butter.
Genau.
Und dann mal gucken, ist das was, macht mir das Spaß?
Ja.
Oder denkt man, da muss ich mal gucken. Muss ich mir einen anderen Wein holen? Muss ich mir ein anderes Brot holen? Muss ich mir eine andere Butter holen?
Ja, genau. Also
weil
auf jeden Fall.
Das kann schon sehr, sehr lecker sein und sehr viel Spaß machen, auch ein einfaches Brot oder ein leckerer Wein.
So wie es früher halt auch war.
Ja.
Da gab es auch öfter mal
nur
Butterbrot.
Nur Butterbrot.
Ja, back to the roots.
Ja, war nicht alles schlecht früher.
Ja, gut, dann würde ich sagen.
Nochmal vielen Dank. Schauen wir mal, machen noch ein bisschen was da.
Genau. Die Zuhörer, die lassen wir ihre eigenen Kombinationen probieren und dann wünschen wir alle einen schönen Abend, schönen Nachmittag, schönen Mittag, je nachdem.
Wann sie es hören.
Genau.